Schön. Ja, schönen guten Abend. Wie geht's euch? Gott ist einfach da und er ist wirklich da, um euch zu ermutigen. Und ich finde es so cool. Und ich mag mal einfach mal so reinhören. Wer ist heute Abend hier und sagt, ich bin hier und ich sehne mich wirklich nach einer Berührung von Jesus? Ich sehne mich danach, dass Jesus mich heute berührt, dass seine Gegenwart mich wirklich, wow, überwältigt. Halleluja. Ja. Wir sind wirklich gemacht für diese Liebesbeziehung und für die Freundschaft mit Jesus. Wir sind dafür gemacht, mit ihm zusammen zu sein. Und das ist sowas Grandioses. Das ist wirklich sowas Grandioses. Und ich mag über was sprechen, sage ich mal, wo man vielleicht am Anfang denkt, okay, das hört sich jetzt vielleicht sehr nach viel Leistung an. Bei mir war es immer so, wenn ich das gehört habe, dann ist bei mir alles, ja, also da wäre ich am liebsten über alle sieben Berge gegangen, weil ich manchmal eine religiöse Prägung hatte, die, wo einfach so viel Tod und so viel Langeweile und so viel Lebloses einfach war. Und ich mag heute mit euch sprechen darüber, diese Liebesbeziehung und diese Freundschaft mit Jesus, das ist nichts anderes als Gebet. Das ist nichts anderes, als dass wir vor ihm kommen, vor seinen Thron einfach sind, von ihm hören und Dinge einfach von ihm mitbekommen. Und ich finde es so stark, ich sag mal so, wenn ihr euch das mal vorstellt, wenn ihr Freundschaften habt oder, ich nehme jetzt mal ein krasses Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch umgibt, mit wem man sich umgibt, das prägt einen. Stimmt es? Ne? Wenn man sich jetzt zum Beispiel mit vielen Junkies, sag ich mal, umgibt, ne, oder Leuten, die einfach Probleme mit Alkohol haben, kann das dann sein, dass man selbst auch da drinne versucht ist? Ne, das prägt einen absolut. Ne, oder Leute, die hoffnungslos sind, ne, bei denen, ne, immer schlecht, immer meckern, immer alles ist bäh, ne, dann wird in meinem Leben auch alles bäh. Stimmt's? Und deswegen, womit wir uns umgeben, das prägt und das formt uns. Und deswegen ist es so gut, dass Gott uns einlädt und sagt, kommt in diese Liebesbeziehung, in diese Freundschaft mit mir. Ich sehne mich so sehr danach, dass ihr an mein Herz kommt, an meinen Herzschlag mit dran teilhabt, weil das wird uns wirklich radikal verändern. Das wird uns wirklich so hammermäßig verändern. Das kann man nicht vergleichen, sage ich mal, in irgendwelchen Appellen. Ne? Jetzt lieb mal, jetzt mach mal das, mach mal das. Nee, die Veränderung muss hier von innen heraus geschehen. Und dann wird wirklich was richtig Krasses einfach passieren. Und deswegen mag ich vielleicht mal zuerst sagen, das Geheimnis des Gebets ist was ganz Krasses. Und zwar, wir denken ja manchmal, wir beten, weil dann passiert einfach was. Ne? Dann ändert sich Gott oder sowas, aber das stimmt nicht. Sondern Gott ändert sich nie. Gott ist immer gut. Amen. Gott ist immer gut. Und er hat alles am Kreuz von Golgatha schon gemacht. Alles vollbracht. Alles. Jede Krankheit, jeder Schmerz, jeder Zerbruch. Alles hat er wirklich da getragen. Alles. Für die ganze Menschheit. Und deswegen, er ändert sich nicht. Wer ändert sich im Gebet? Haha. Wir. Das ist cool. Das fand ich so cool. Das ist so eine Metalltafel, kann man auch bestellen. Will jetzt keine Schleichwerbung machen. Aber das fand ich ganz nett irgendwie, das, was da draufsteht. Und zwar heißt es, das Gebet verändert mehr als nur die Situation. Und klar, manchmal ändert sich auch nicht die Situation, aber hier drinnen, weil das ist wirklich das Wichtigste. Es verändert dich. Es verändert mich. Es macht wirklich was. Warum? Weil womit wir uns umgeben, das prägt uns. Mega stark. Und deswegen mag ich dich einfach einladen. Vielleicht gibt's, also bei mir war es jetzt zumindest so, in meinem Jugendalter und auch darüber hinaus, war für mich Gebet oder generell so, ja, wenn man dann gebetet hat oder auch Beziehung mit Gott, das war für mich immer so stinklangweilig. Ne? Und das war einfach immer so mit so viel Religiosität und allem besetzt, einfach von meiner Prägung her. Genau, deswegen mag ich dich einladen, wirklich einfach dein Herz aufzumachen. Vielleicht hast du auch, sag ich mal, religiöse Prägung erlebt, ne, wo es, wenn es um Gebet geht oder vielleicht um die Beziehung mit Gott, wo so viel Krampf, so viel Leistung einfach ist. Und Gott mag heute Abend wirklich was freisetzen. Er mag dich freisetzen. Halleluja. Amen. Und wer das möchte, der kann einfach auch mal seine Hand, einfach mal die Augen zu machen, seine Hand auf das Herz legen. Und ich bete einfach für dein, ja, einfach für dich. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, heute Abend, um wirklich Herzen ganz tief greifend zu berühren. Ich danke dir, Herr, dass alte religiöse Prägung, alte religiöse Fesseln einfach abfallen in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Und ich danke dir, Jesus, du bist gekommen und du hast Leben ans Licht gebracht. Du hast Leben ans Licht gebracht, Herr, du bist gekommen, um uns wirklich in diese Beziehung mit reinzunehmen. Und ich bete, Herr, dass alte, ja auch wirklich alte Dinge jetzt abfallen in dem Namen von Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du kommst und uns in eine neue Freiheit bringst. Wirklich eine neue Freiheit. Ich danke dir, Herr, dafür. Danke, Heiliger Geist. Und ich bete, Herr, dass du jeden Einzelnen zeigst, wie du Gebet siehst, aber auch wie du die Beziehung zu jedem Einzelnen siehst. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du brütest über jeden Herzen. Danke, Herr. Amen. Schön. Ich mag als Einstieg mal etwas mit euch lesen. Das fand ich nämlich so wertvoll, so powermäßig, dass ich gedacht habe, Mann, das kann man doch jetzt nicht einfach nur für die Reinigender Strom-Leute machen, weil wir haben zurzeit ein Seminar, Reinigender Strom, geboren, um frei zu sein. Und da ist sowas Starkes, das zieht einen die Socken aus. Ja? Das ist wirklich so powermäßig, dass ich gedacht habe, es ist schade. Deswegen habe ich es heute Morgen auch in Michelstadt gelesen und finde es auch schön, das mit euch einfach zu lesen. Weil ich finde es schade, wenn sowas nur ein paar Leute mitbekommen und nicht die ganze Gemeinde davon profitiert, also was da wirklich für ein Hammer da drin hängt. Ne? Also das ist, ihr dürft euch anschnallen. Ne? Okay, gut. Wir lesen das jetzt einfach mal. Ne? Ich lese ein bisschen was vor. Ach so, genau. Der Titel der Predigt habe ich natürlich vergessen. Wie Gott mit dir heute Geschichte schreiben möchte. Mit dir und mit mir, mit uns, gemeinsam. Er möchte mit uns Geschichte schreiben. Ja, er hat einfach hammermäßige Dinge vor mit uns. Und die Frage ist, lasse ich mich darauf ein? Und ich mag dich aber werben und sagen, ja, komm. Ja, ich mag dich wirklich einladen einfach, dich darauf einzulassen. Gott möchte mit uns Geschichte schreiben. Und deswegen, wir gehen jetzt erstmal so, ich lese es mal so vor. Gemeinschaft unter Christen ist Ausdruck des Wesens Gottes und Abbild der Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die leben praktisch eine richtig gute Beziehung, die leben Einheit in Liebe, die sind eins in dieser Liebe. Die schätzen sich total, die achten sich gegenseitig höher, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er hat sich gedacht, mit der Gemeinde, mit uns Gläubigen, hat er sich gedacht, dass wir genauso wie Vater, Sohn und Heiliger Geist in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft miteinander sind, dass wir auch untereinander in dieser Gemeinschaft sind, in dieser Einheit in Liebe. Und es ist aber so, nicht jedes nette, oberflächliche Miteinander als Christen ist Gemeinschaft im Sinne der Bibel. Denn Gemeinschaft im Neuen Testament dient der gegenseitigen Erbauung, wo wir uns gegenseitig ermutigen und stärken. Es dient dem Gebet, wo wir gemeinsam uns ausrichten und sagen, ja, Jesus, und wir wollen wirklich uns aufmachen. Du bist würdig, Jesus, du bist würdig und wir wollen dein Herz berühren, wir wollen deinen Herzschlag aufnehmen und wir wollen mit dir zusammen wirklich Königreich Gottes bauen. Dafür ist Gebet da. Einfach mit ihm zusammen, um seinetwegen, weil er würdig ist. Nicht mal mehr, dass wir jetzt hier ganz viel powermäßig machen können, das auch, aber weil er einfach würdig ist, weil es einfach so schön ist, mit ihm zusammen zu sein. Er ist würdig. Es dient der Unterstützung in Schwierigkeiten und Anfechtungen, wo wir einander die Lasten tragen, und auch der Jüngerschaft, das heißt Training. Es ist total gut, trainiert zu werden. Du musst nicht das Rad von Neuem erfinden, da gibt es andere, die schon vorangegangen sind und die dich mit auf dem Weg begleiten wollen. Total cool. Natürlich, du kannst auch alles von vorne erfinden, 1000 Fehlschläge und dann zum Schluss bist du trotzdem nicht glücklich, aber kannst es auch anders haben. Amen. Was auch ganz wichtig ist, geistliches Wachstum ohne Hilfe und Gemeinschaft mit anderen Christen scheint der Bibel unmöglich. Ne, also dieses isolierte Christsein, ne, ich lebe da hier so einsam auf meiner Insel, ne, und ich will keine Gemeinde, ich will keine Beziehung, ich will gar nichts, ne, der Schmerz ist zu groß, ne, ich will lieber für mich alleine sein. Früher oder später, oder halt hoffentlich nicht zu spät, wird man feststellen, nee, das geht nicht. Ne, und ich wünsche dir und auch mir, ne, jeden Einzelnen von uns, dass wir wirklich aufwachen und sagen, nee, ich ergreife diesen Wert. Ich ergreife diesen Wert auch in der Gemeinde. Ich ergreife es, mich einbauen zu lassen, mich einfügen zu lassen. In geistlicher Gemeinschaft haben Geschwätz und Gerüchte, Lästern und schlechtes Reden, Sünde und Weltlichkeit keinen Platz. Oh Mann, oh. Hey, aber ich will doch das so gerne. Stimmt, es gibt uns Macht. Ne, und ich will jetzt mal hier ablästern. Ne, und das hat mich gestört. Und überhaupt der und die. Ne, und ich bin überhaupt das Opfer. Ne. Warum sagt denn Gott, dass Geschwätz, Lästern und alles nicht gut für uns ist? Warum sagt er das? Und wenn ihr mal an Beziehungen denkt, ganz genau, es zerstört Beziehungen. Es zerstört Beziehungen. Ganz genau, es zerstört unsere Beziehung zu Gott und miteinander. Und deswegen, weil Gott uns so sehr liebt, weil er uns so sehr liebt und genau weiß, das zerstört Liebe, deswegen sagt er, hey, komm, leg das alles ab. Leg das alles ab, Geschwätz. Leg das alles ab, wo böses Reden. Ne, dieses Ganze, was dich selbst zerstört und auch andere. Leg das ab. Das ist so wichtig einfach. Warum ist es so wichtig? Nicht, weil Gott uns damit knebelt, sondern weil es so Beziehungen zerstört. Aber auch, wenn wir das mal so sehen, jemand, der dauernd lästert und hetzt, würdest du dem vertrauen? Würdest du dem Dinge anvertrauen von deinem Herzen? Nee, ganz genau. Und das ist ja traurig. Ne, deswegen eigentlich die richtige Reaktion ist, dass du wirklich, und das wünsche ich dir, dass der Heilige Geist dich so überführt, dass du merkst auf einmal, hey, das ist wirklich sowas von böse. Und es ist wirklich sowas von zerstörerisch und diese Dinge werde ich meinen Mund nicht mehr zur Verfügung stellen. Ne, dass du wirklich davon so ergriffen bist und weißt, nee, mein Mund ist dazu da, andere zu erbauen. Anderen Gutes weiterzugeben. Und deswegen, geistliche Gemeinschaft ist ein Ort des Gebets, der Ermutigung, des biblischen Austauschs, wo wir einfach uns austauschen und sagen, wow, hey, das habe ich gefunden hier in der Bibel, das habe ich gefunden im Wort Gottes. Hey, da bin ich so begeistert, da habe ich Jesus erlebt. Das ist doch, sowas wünschen wir uns doch. Ne? Wir wünschen uns ja nicht so, wir wünschen uns doch, hey, wo wir uns gegenseitig stärken, wo wir uns aufbauen, oder? Ne? Euer Geist ist ja wiedergeboren, ne? Der liebt es. Ne? Das müssen wir hören. Ne? Der liebt es. Absolut. Und sie bringt uns im Glauben immer weiter. Das heißt, in dieser Freundschaft, in dieser Liebesbeziehung mit Jesus, bringt uns das, diese geistliche Gemeinschaft miteinander und natürlich auch mit Jesus, das bringt uns immer weiter. Und so sieht Gemeinschaft im Sinne der Bibel aus. Oberflächliche Begegnungen sind nur ein Schatten dessen, was uns die Bibel als christliche Gemeinschaft zeigt. Und natürlich, hier gilt es darauf zu achten, dass solche Begegnungen nicht die geistliche Gemeinschaft ersetzen, und das Gebet verdrängen. Und klar, ich weiß auch, ne, wenn man sich das jetzt mal betrachtet, oberflächliche Begegnung, wenn man hier drinne um sein Herz herum so eine dicke, fette Schutzmauer hat, dann sind einfach nur oberflächliche Begegnungen möglich. Ne? Und deswegen lädt Jesus dich heute Abend ein, dass wirklich Dinge, ne, die, sag ich mal, in deiner Seele wie blockieren, das wirklich, dass er das abtragen darf und dass er der Schutz über deinem Herzen sein darf. Ne? Denn da, wo einfach da eine fette Mauer ist, ist ja ganz logisch, ne? Mauer auf Mauer, da geht nicht viel ab. Ne? Aber wenn wirklich diese Mauern weg sind und darunter dieses Herz, sag ich mal, der Geist regiert und dann ist ein Fluss einfach da von Geist zu Geist, ne? Und von seinem Geist zu unserem Geist. Ne? Und deswegen ist es wichtig, heute Abend, du kannst wirklich sagen, ja Herr, du darfst es einfach abtragen, und dass das darunter, was da so schreit, das darfst du heute heilen. Das darfst du heilen und wiederherstellen. Denn das ist sein Herzschlag. Genau. Jetzt, als, um mal so eine kleine Grundlage zu geben, mag ich mit euch mal reingehen, einfach mal zu schauen, was sagt die Bibel über Gebet. Da dürft ihr mal euer Wort Gottes rausnehmen, aufschlagen in 1. Timotheus 2. Halleluja. 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 4. 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Ich ermahne nun vor allen Dingen. Aha, vor allen Dingen. Also muss es jetzt ganz schön wichtig sein, was jetzt kommt, ne? Und das hat Paulus damals den Timotheus für die Gemeinde in Ephesus weitergegeben. Und so ist es auch was ganz Wichtiges, wo wir als Gemeinde lernen dürfen. Ich ermahne nun vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Also Gott sehnt sich danach, dass wir zu seinem Thron der Gnade kommen, von ihm hören, in dieser Liebesbeziehung, in dieser Freundschaft mit ihm, von ihm hören und das, was wir hören, aussprechen. Und Dinge wirklich auch in unserer Umgebung, egal ja, wo du einfach bist, egal ob es dein Arbeitsplatz ist, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deinem Ort, in deiner Stadt, dass wirklich Dinge vom Himmel her freigesetzt werden und nicht mehr länger irgendwas Finsternis regiert, sondern dass wirklich Licht regiert. Das ist unser Vorrecht. Das ist unser Vorrecht, was wir haben. Dass wir für alle Menschen beten. Warum? Gott sehnt sich nämlich nach etwas. Und das sehen wir jetzt gleich. Gott möchte, dass wir für alle Menschen beten, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Also für staatliche Autoritäten. Egal, ob es jetzt Regierende sind, Polizei, richterliche Gewalt. Dass wir für diese Menschen beten, die in staatlicher Hoheit sind. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut. Oh, das ist so gut. Wow. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott. Oh ja. Unser Rettergott. Das ist so gewaltig. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte nicht, dass ein einziger verloren geht. Gott möchte nicht. Hast du erlebt, dass Jesus dich errettet hat aus Finsternis? Wer hat es erlebt? Und wer das noch nicht erlebt hat, sage ich mal, das Evangelium ist wirklich kein Evangelium, wenn wir nicht vorher, sage ich mal, die Bestandsaufnahme haben. Ohne Jesus ist unser Herz gut. Wie ist unser Herz ohne Jesus? Ganz genau, böse. Böse, das heißt geprägt von der satanischen Wesensart. Und ich sag mal so, manchmal sagt man ja, okay, ich habe jetzt noch keinen umgebracht, ich habe jetzt da noch nicht so gelogen oder so. Aber böse im Sinne von so stolz, dass man nicht sagt, okay, ich lebe für meinen König, ich lebe für Jesus Christus allein, sondern dass man sagt, ich lebe für mich selbst, ich lebe mein egoistisches Leben. Das ist diese satanische Decke, sage ich mal, oder dieses satanische Bollwerk, auch hier in Deutschland, was da manchmal da in unserem Köpfen ist. Und deswegen ist es wichtig, hey, wenn wir das entdecken, nee, stopp mal, ich möchte nicht mehr für mich alleine leben und ich bin total verloren ohne Jesus. Ich bin wirklich total verloren. Ohne Jesus würde ich geradewegs in die Hölle laufen. Gott müsste uns niemals dahin schicken. Wir würden da selbst hinlaufen ohne Jesus. Und Jesus hat aber gesagt, nee, ich möchte, dass ihr gerettet seid. Dass ihr gerettet seid, wirklich von ewiger Qual, wirklich von ewigen Dingen, von ewiger Trennung, von Liebe. Wie schlimm ist es, ein Ort, wo nur Hass ist? Das ist die Hölle. Die Hölle ist ein Ort, wo nur Hass ist, wo keine Liebe ist. Keine Liebe. Und Gott, Jesus hat sich aufgemacht, er hat uns gerettet. Und dann ist es wirklich ein Evangelium, dann ist es eine frohe Botschaft. Ja? Wenn wir wissen, hey, genau, das war unser, sage ich mal, unser Ziel mit unserem Leben, dass wir wirklich, wirklich zu Zerstörung, wir werden in der Hölle gelandet. Und Jesus hat aber gesagt, nee, ich reiß dich da raus. Und das finde ich so hammermäßig. Das finde ich so stark. Und deswegen ist es auch so, wenn wir im Gebet Gemeinschaft mit Jesus haben, dieses Brennen, und das wünsche ich mir so sehr für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, für mein Leben und für uns als Gemeinde, dass dieser Herzschlag Gottes zu unserem Herzschlag wird. Dass dieser Herzschlag Gottes, Er möchte, dass alle Menschen gerettet sind. Und retten heißt ja sozo, heißt heilen, freimachen und wiederherstellen. Das heißt nicht nur, dass jemand bekehrt ist, sondern dass wirklich jemand freigesetzt wird, dass wirklich jemand auch geheilt wird, an Dingen, die einfach traumatisch waren, an Dingen, die ja, ihn einfach immer wieder runtergezogen haben. Und das finde ich einfach so stark. Gott denkt wirklich ganzheitlich, das ganze Paket. Und das möchte Gott wirken. Und er will, dass keiner verloren geht. Keiner. Oh, ich finde es so gewaltig. Und dann noch die zweite Schlüsselstelle. Diese Stelle liebe ich. Das steht in 2. Chroniker 7, Vers 14. 2. Chroniker 7, Vers 14. Da heißt es, und mein Volk, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und das finde ich so stark. Das ist wirklich so stark. Wenn wir uns demütigen und sagen, nee, Gott, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille soll wirklich geschehen in meinem Leben. Ich lebe nicht mehr für mich selbst, sondern ich lebe für dich und für dein Königreich. Ich demütige mich unter deine Herrschaft. Wenn wir uns anfangen zu demütigen, wenn wir umkehren von bösen Wegen, wo die Bibel, wo das Wort Gottes sagt, hey, schau mal, das ist, was Beziehungen total zerstört. Das sind Dinge, die Beziehungen total, die Liebe zu Gott, aber auch untereinander total killen. Und Gott sagt, kehre um von diesen Wegen. Und es ist wichtig, dass wir dann umkehren. Es ist so wichtig, dass wir da umkehren und nicht einfach sagen, ja, okay, ich kann ja mal ein bisschen Zorn, ein bisschen Wut mal rauslassen. Jeder hat doch mal so seinen Tag. Nee, besser nicht. Stimmt's? Im Nachhinein geht es einem da nicht besser. Und deswegen ist es so stark, wenn wir uns demütigen, wenn wir Gott suchen, und wir müssen ja jetzt nicht so Gott suchen, aber einfach uns aufmachen und sagen, Gott, Jesus, dein Herzschlag ist mir wichtig. Ich mag deinen Herzschlag wirklich aufnehmen. Ich mag hören, was auf deinem Herzen ist. Manchmal, wir kommen mit unserer ganzen Pläne, mit unserer ganzen Agenda, mit allem kommen wir immer zu Gott und sagen, Gott, erfüllt es mir mal hier alles im Gebet. Toll, ne? Aber Gott hat was ganz anderes vor. Stimmt's? Und deswegen ist es wichtig, dass wir seinen Herzschlag aufnehmen. Dann ist es automatisch. Das, was wir beten, ist ja aus seinem Herzen. Natürlich sagt dann der Vater, ja, wow, da absolut, das liebe ich. Und da werden wirklich da geschehen und freigesetzt werden. Und da werden Dinge sich verändern. Na? Das ist mega wichtig. Und deswegen, wenn wir stolz sind, dann ist es kein Wunder, wenn wir keine Gebetserhörung erleben. Mag ich auch mal, ist natürlich krass, wenn man das sagt, aber ich sage das euch in Liebe und auch um euch zu werben, weil euer wiedergeborener Geist, der hasst Stolz. Der hasst Stolz. Und deswegen, wenn wir im Geist leben, dann leben wir in dieser Liebesbeziehung mit Jesus. Und Stolz hat da gar keinen Raum mehr. Deswegen, aber es ist auch wichtig, dann zu sagen, nee, so, ich demütige mich, ich habe mit Stolz nichts mehr am Hut. Genau, und dann, Gott achtet dann darauf, er vergibt Sünde und er heilt sogar unser Land. Was für eine Verheißung. Wer sehnt sich danach, dass hier in Deutschland wirklich das Land geheilt wird? Also ich sehe mich auch so sehr danach. Ich habe nur gedacht, wow, ich habe einfach so ein ermutigendes Beispiel auch gelesen von einem ganz normalen Menschen. Wirklich, es war ein normaler Mensch, aber was Gott durch ihn getan hat, war wirklich außergewöhnlich. Das war wirklich außergewöhnlich und ich finde es so stark. Und in diese Geschichte mag ich mit euch einfach mal kurz reingehen. Und zwar geht es über Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Ich mag euch einfach mal kurz sowas vorlesen. Der Herr Ludwig von Zinzendorf, der wurde 1700 in Dresden geboren. Und er wuchs in einem wohlhabenden Elternhaus auf. Das heißt, seine Großeltern, die waren auch total einflussreiche Leute und die hatten in der Justiz, also im Rechtswesen, die haben total hohe Positionen eingenommen, also bis vor Könige waren die. Das waren richtig hohe Tiere, oder richtig, die hatten richtig eine angesehene Stellung. Aber es war so, seine Großeltern, sie bekehrten sich zu Jesus und sie haben dann gesagt, wir verlassen das katholische Österreich, weil da einfach keine Freiheit war. Und sie sind dann in das evangelische Sachsen ausgewandert und haben wirklich alles verlassen. Sie haben alles verlassen, ihre ganze angesehene Stellung, alles. Und sie haben gesagt, wir starten in Sachsen neu. Und genau, dieser Ludwig, praktisch der Enkel, ist dann 1700 in Dresden geboren. Und es war so, dass bereits 6 Wochen nach Ludwigs Geburt starb sein Vater. Also nach 6 Wochen halbweise. Er hat keinen Papa mehr gehabt. Zinzendorf Mutter, die war natürlich auch schockiert. Und sie betete dann einfach, dass der Vater der Barmherzigkeit, also der himmlische Vater, dass der Vater der Barmherzigkeit das Herz des kleinen Ludwigs regiert, dass er aufrichtig lebt und dass seine Wege durch Gottes Wort geführt sind und dass er tatsächlich Gott erlebt, wie Gott auch verheißen hat in der Bibel. Ich bin der Vater der Vaterlosen. Das finde ich so stark. Und ich sag mal so, ist jetzt ein krasses Gebet. Und dennoch war es so, als er 4 Jahre alt war, muss man sich vorstellen, 4 Jahre, als er 4 Jahre alt war, heiratete seine Mutter und sie zog alleine zu ihrem neuen Mann nach Berlin. Und der Zinzendorf, der Ludwig, der kleine Ludwig, war ja noch der Kleine, der war, ist dann bei seiner Großmutter aufgewachsen und seine Großmutter, seine Oma, die liebte total Jesus. Die liebte Jesus. Und sie hat ihm dann von Jesus erzählt. Und er hat dann mit 4 Jahren auch direkt Jesus sein Leben übergeben. Und er war sich sicher, dass er ganz Jesus dienen wird. Mit 10 Jahren kam er in ein Internat, wo er auf seine spätere Laufbahn vorbereitet werden sollte. Also es waren ja wirklich Leute mit das ganze Justizwesen. Er sollte wirklich darauf vorbereitet werden, Königen zu dienen. Und er ging dann in das Internat. Er hat praktisch seine ganze Familie, seine Oma, alle seine ganzen Wurzeln wieder alles verlassen, musste da in das Internat gehen. Es blieb ja ihm keine andere Wahl. Und er wurde da vorbereitet. Und was er da erlebt hat, war krass. Und zwar hat er dort fast nur Mobbing erlebt. Seine Klassenkameraden machten sich über ihn lustig, einfach weil sie wussten, dass er Jesus lieb hat. Er schrieb dann in sein Tagebuch oder er schrieb das halt so nieder, dass alle seine Klassenkameraden, bis auf wenige Ausnahmen, ihn alle hassten. Krass, ne? Selbst sein persönlicher Betreuer, also sowas wie ein Lehrer, Coach oder sowas, sein persönlicher Betreuer verachtete seine Hingabe an Jesus und sagte ihm, dass er beim Lernen viel zu faul ist. Total ermutigend, oder? Nee, gar nicht. Ne? Und die Frage ist jetzt, wenn du dich mal reinversetzt, kein Papa, die Mama verlässt ihn für einen anderen Mann, also lässt ihn als Kind zurück für einen anderen Mann. Er wächst da auf bei seiner Oma, kommt dann aber in ein Internat und wird da nur gemobbt und ihm widerfährt nur Hass. Wenn du jetzt mal so dein Herz fragst, wie würde dein Herz reagieren? Krass, gell? Wenn man sich das vorstellt, wie würde mein Herz reagieren? Ich finde es eine krasse Frage. Ich lese mal vor, wie Ludwig reagierte. Also Ludwig reagierte darauf, indem er sich sagte, diese Verachtungen sollen mich nicht erdrücken. Nein, sie werden mich aufrichten und sie werden mich wachsen lassen. Krass, oder? Also Opfermentalität AD, oder? Er hat sich nicht als Opfer gesehen. Er hatte allen Grund gehabt. Keine Mama, kein Papa. Bei der Oma aufgewachsen, entwurzelt. Er hätte allen Grund gehabt zu meckern. Aber er hatte Jesus bei sich. Er wusste, Jesus ist bei mir. Und er wusste ganz genau, Jesus hat einen Plan. Und Jesus, ich bin nicht alleine, sondern Jesus trägt mich dadurch. Finde ich einfach stark. Er schloss dann seine Schule ab Er studierte und machte dann als Abschluss eine Europareise. Das haben alle Adligen oder halt die mehr Kohle hatten. Die haben dann ihre Kinder eine Europareise machen lassen. Und da sind sie in alle großen europäischen Städte gegangen, um Kunst, Kultur, alles Mögliche kennenzulernen. So. Seine Reise war erstmal total unspektakulär. Und es war dann so, bis eines Tages ist er nach Düsseldorf in ein Kunstmuseum gegangen. Und er stand dann vor einem Gemälde. Auf dem Gemälde war Jesus mit Dornkrone abgebildet. Auf dem Gemälde. Hier unten steht was in Lateinisch. Ich lese euch jetzt nicht das Lateinische vor, sondern ich lese euch das Deutsche vor, weil ich könnte es jetzt auch nicht so gut übersetzen. Und ich finde es krass, was da wirklich darunter steht. Und ihn hat es einfach so berührt. Und zwar stand darunter in Latein, und ich lese jetzt vor. Ich habe dies für dich gelitten, das hat ja Jesus gesagt. Ich habe dies für dich gelitten, das sieht man auch unten das Kreuz einfach. Ich habe dies für dich gelitten. Was tust du für mich? Und er war erst total sprachlos und er bat dann Jesus, Jesus, zeig mir, was du am Kreuz für mich erlitten hast. Zeig, was du für mich erduldet hast, dass es mir so lebendig wird. Zeig es mir. Und er hat dann so eine krasse Begegnung einfach mit Jesus gehabt, dass er sich dann, er sagte dann, diese Wunden, das, was Jesus erduldet hat, diese Wunden, die waren dazu gedacht, mich zu erwerben. Diese Tropfen vom Blut wurden vergossen, um mich ganz zu erhalten. Ich gehöre ab heute nicht mehr mir selbst. Ich gehöre ab heute nicht mehr mir selbst, ich gehöre jemand anderem. Ich bin mit einem Preis erkauft worden und ich werde jeden Moment meines Lebens so leben, dass der große Erlöser meiner Seele, nämlich Jesus, dass Jesus die volle Frucht seiner Leiden erhält. Und ich fand es einfach so stark. Er wusste das wirklich, wow, mein Leben soll Jesus verherrlichen. Mein Leben soll Jesus verherrlichen, dass er... Und das ist auch mein Herzenswunsch, dass wenn ich mal vor Jesus stehe und dass wenn wir gemeinsam, wenn wir alle mal vor Jesus stehen, das wünsche ich jeden Einzelnen von uns, dass wir da stehen und sagen können, ja, und wir haben ewige Frucht. Wir haben ewige Frucht. Wir haben wirklich ewige Frucht, die wir unserem König einfach geben können, die wir unserem Erlöser geben können. Wow, das ist doch so stark. Das ist so gewaltig. Und die Sache war, er war sehr berührt einfach davon, aber er ging erstmal in den Fußstapfen seiner Familie und war dann Hof- und Justizrat beim Herzog von Sachsen, der auch König von Polen-Litauen war. Genau, also er war dann praktisch erstmal Berater, Justizrat beim König und in ihm hat aber etwas total gebrannt, weil er wusste, ich möchte Jesus dienen. Und ich möchte Menschen für Jesus und für sein Königreich gewinnen. Und sein Herz brannte dafür, dass wirklich eine christliche Gemeinschaft, eine Gemeinde zu bauen, die so ist wie die erste Gemeinde. Und für ihn war das damals so, hat er gesagt, einfach wo Arm und Reich gemeinsam beteten und arbeiteten. Das war sein Verständnis einfach. Aber ich sehe mich auch danach und ich glaube viele von uns auch, dass wirklich die Gemeinde, so wie Gott sich das gedacht hat, wie am Anfang, bei der Apostelgeschichte, dass wirklich solche krassen Zeiten wieder passieren. Wirklich in der Apostelgeschichte, wow, ja, das war, da ging die Hütte in die Luft, Also das war richtig krass, ja, total stark. So. Und er hat dann gesagt, okay, wie ist der nächste Schritt? Er entschied sich dann 1722 ein Hofgut in Bertelsdorf zu kaufen, das ist auch in Sachsen. Und 1722, muss man sich jetzt mal vorstellen, er war da 22 Jahre alt. Wer ist heute 22 hier? Wow! Okay, du hast das Vorrecht, du darfst was kaufen. Nee, Spaß. Okay, also 1722, mit 22 Jahren. Ich mag uns aber ermutigen, du bist nicht zu alt, du bist nicht zu jung. Gott kann mit dir Geschichte schreiben. Gott kann und er möchte absolut mit dir Geschichte schreiben. Das ist total stark. Und er hat dann 1722 so ein Hofgut gekauft Und schon im Juni, also im Juni vom, im gleichen Jahr, nahm er dann mährische Glaubensflüchtlinge auf. Mährisch bedeutet, es gibt ja Böhmen und Mähren, das ist da Tschechien und Polen, ne, das ist da eine Linie, wo auch Schlesien ist, ne, da gab es einfach mährische Volksstamm, sage ich mal, ne, und die waren halt so berührt, einfach schon über 300 Jahre, dass sie berührt waren vom Evangelium und von Jesus. Und sie haben wirklich, sage ich mal, das Katholische alles verlassen und sie haben ganz an Jesus ja einfach festgehalten. Und sie haben aber so viel Verfolgung einfach unter der katholischen Kirche erlebt, dass sie dann dort halt hingegangen sind zum Hofgut und sie siedelten sich dann da in der Nähe an und dieses Dorf da heißt Herrnhut. Aber da steht jetzt auch nichts Besonderes drauf, nur dass 1722 im Juni wurde da Herrnhut gegründet. Und das hieß halt Herrnhut, weil das für sie war das wie so ein Zufluchtsort. Die haben so viel Verfolgung, so viel Druck, so viel Pein erlebt, so viel, ne? Und da haben sie wirklich Zuflucht gefunden und wussten, ja, das ist jetzt unser neues Zuhause, sage ich mal. Und es war dann so, dass nach nur 4 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, nach nur 4 Jahren, war das Dorf schon gewachsen auf 300 Einwohner. Also 300 Flüchtlinge aus allen Ecken, aber hauptsächlich mährische Flüchtlinge, haben sich da gesammelt. Und es war auch so, dass es halt auch unterschiedliche, es waren Flüchtlinge unterschiedlicher Prägung, ne? Und wenn unterschiedliche Prägung manchmal zusammenkommt, dann knallt es manchmal, ne? Und so war es in dem Fall auch. Aber Zinzendorf hob das immer hervor. Er hat es gesagt, das Wichtigste ist wirklich, dass wir als Gemeinschaft, ne, das hat er gesagt, alles aus Liebe zu Jesus machen. Und unser Fokus ist, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das hat er immer wieder hervorgehoben. Und es war dann aber so, dass einer unter diesen Bewohnern aufstand und er hat dann Gerüchte verbreitet. Er hat dann Gerüchte verbreitet und hat dann gesagt, der Zinzendorf bringt eine falsche Lehre, ne, und hat dann ganz schlimme Sachen gemacht, hat dann dem einen das ins Ohr gesetzt, dem anderen das ins Ohr gesetzt. Und es war dann so heftig, dass wirklich Spaltung und Hass nach Herrnhut kam. Und das Krasse war wirklich seine Botschaften, das war so überzeugend. Das war so, er hat so viel das in das Ohr von den Leuten gesetzt, dass die Leute das geglaubt haben und auch Leiter, das gab auch einen Pastor, die haben sich gegenseitig dann angefangen zu hassen, sich aus dem Weg zu gehen und sie redeten dann schlecht übereinander. Und ich mag dich mal fragen, wie würdest du denn reagieren, wenn du weißt, hey, dir ist was total, mal aus der Perspektive von Zinzendorf, dir ist was total kostbar und total wichtig und jemand kommt und setzt dir einfach so ein dickes, ja, macht da einfach so mal, setzt dir so was Blödes rein, ne, und tritt praktisch auf das, was deinem Herzen total kostbar ist, tritt einfach dem mal so richtig oben drauf. Wie würdest du dich da fühlen? Wie würdest du da reagieren? Aber fragt euch das mal so für euer Herz. Ne? Wie würde ich da reagieren? Oder wie würde ich auch darauf reagieren? Wie gehst du damit um, wenn Leute schlecht reden? Bist du dann jemand, der mit einstimmt? Oder bist du jemand, der aktiv danach sucht, dass Frieden wiederhergestellt wird und dass Beziehungen und Streit geschlichtet wird, aber auch, dass Beziehungen wiederhergestellt werden? Und ich finde es cool, was Zinzendorf gemacht hat. Er hat im Mai 1727 vor allen 300 Glaubensflüchtlingen gesprochen und hat gesagt, er hat Johannes 17,21 vorgelesen und hat gesagt, damit sie alle eins seien, wie du Vater in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich muss sagen, mich hat es wirklich so krass berührt, weil ich dann gedacht habe, wow, das, was wir vorher im Reinigen der Strom beziehungsweise Geboren, um frei zu sein, Seminar auch gehört haben, Gott ist eine Gemeinschaft, ist eine, erlebt und er liebt es total, er lebt diese Liebesbeziehung in, und eine Einheit lebt er. Und so möchte er das auch für uns. Und dasselbe ist auch hier, sage ich mal, wo Zinzendorf sie ermutigt hat, hey, guck mal, wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft. Gott hat wirklich was vorbereitet und er hat sie einfach ermutigt, ne, sie wieder da mit reinzunehmen. in diese Einheit einfach. Und es war so, dass zum Abschluss, als er das vorgelesen hatte, zum Abschluss sagte Zinzendorf, dass sie nur in dem Dorf bleiben könnten, wenn sie diesen Wert der Einheit in Liebe ergreifen und leben. Wenn sie wirklich sagen, ja, und ich bin bereit, ich werde nicht mehr schlecht reden, ich werde nicht mehr, sage ich mal, Hass verbreiten, ich werde nicht mehr Spaltung verbreiten, sondern ich werde wirklich das ergreifen, diese Liebe. Ich werde wirklich diese Liebe von Gott, die ja schon in unser Herz ja ausgegossen ist, ich werde es wirklich ergreifen. Und diese Liebe, sage ich mal, haben sie dann gesagt, dass sie das in so eine Übereinkunft gemacht haben. Das hieß Übereinkunft der Bruderliebe. Und das haben die dann sozusagen wie unterzeichnet. Und der Zinzendorf hat es als erster unterzeichnet. Einfach so diese Hingabe, wie ein Bund haben die geschlossen und haben gesagt, wir werden einander lieben. Wir werden einander lieben, egal wer kommt, egal was kommt, wir werden einander lieben und uns höher achten. Wir werden die Einheit bewahren. Ich finde es so grandios. Und der Zinzendorf ist als erster vorangegangen. Er hätte fordern können, hey, du. Ne? Du musst das machen. Warum? Ihm hat er alles gehört. Aber was hat er gemacht? Er ist als erster vorangegangen, hat gesagt, und ich werde euch lieben und ich werde diesen Wert der Liebe in Einheit ergreifen. Und das finde ich einfach so gigantisch. Und es war so, dass danach die ganzen anderen Brüder auch das unterzeichnet haben, einfach von der Glaubensgemeinschaft. Und es war danach so, dass der Heilige Geist so krass jeden Einzelnen überführt hat, wo sie schlecht übereinander geredet haben, wo sie Dinge, blöde Sachen verbreitet haben. Und sie gingen dann wieder aufeinander zu und Beziehungen wurden wieder hergestellt. Und es war dann so, dass letztlich, dass sie sich dann mit dem Pastor der Gemeinde da vor Ort trafen. Das war der Johannes Rothe. Und der hat gebetet, Heiliger Geist, wir wollen wirklich eine Ausgießung von dir haben, von dieser Liebe. Wir wollen wirklich, dass du dich ganz neu über uns ausgießt. Und es war so, dass sie dann im Gebet versammelt waren. Und der Heilige Geist war dann so krass und so stark da, dass sie bis weit nach Mitternacht im Gebet versammelt waren und sie wollten eigentlich gar nicht mehr nach Hause gehen, weil der Heilige Geist das bestätigt hat. Sie sind Schritte gegangen von Versöhnung, von Umkehr, von Dingen rauszunehmen oder einen Cut zu machen, wirklich zu sagen, nee, Hass in meinem Herzen hat nichts mehr zu suchen. Die ganzen Dinge, die Gemeinschaft, die Beziehung zerstört, hat nichts mehr bei mir zu suchen. Ich kapp das jetzt einfach. Und weil sie das gemacht haben, hat Gott Dinge bestätigt. Und Gott ist es so, er liebt es total, Dinge dann auch zu bestätigen, weil der Heilige Geist liebt es. Er liebt es, wenn wir umkehren von bösen Wegen und er liebt es total, wenn wir in Liebe, in Einheit zusammenkommen. Er liebt es, es ist für ihn wie unwiderstehlich, weil er merkt, wow, oh, da habe ich totales Gefallen. Ja, wenn wir negativ reden, dann betrügen wir den Heiligen Geist. Und es ist wichtig auch zu sagen, Heiliger Geist, vergib mir, wo ich dich betrübt habe. Wo ich dich betrübt habe mit meinem Lebensstil. Wo ich dich betrübt habe mit meinen Worten, mit meinen Gedanken, mit meinen Blicken, mit dem, wo ich meinen Brüdern, Schwestern in der Gemeinde, aber auch draußen in Anführungsstrichen, in der Welt, sage ich mal, auf meinem Arbeitsplatz, wo ich Menschen einfach total schlimm behandelt habe. Heiliger Geist, nimm du das wirklich, brenn du das einfach aus mir raus. Dass es einem wirklich so bewusst wird und auch mal schockt. Ich finde es auch wichtig, dass man wirklich schockiert ist davon. Hey, das ist wirklich schlimm. Ich finde es wirklich mega, mega wichtig. Und weil sie diese Schritte gegangen sind, der Heilige Geist kam so krass, und sie sind dann wenige Tage später, haben sie sich dann, auch im August war das, 1727, da haben sie sich dann verabredet für ein Fest der Versöhnung, also ein Abendmahl haben sie gefeiert. Und da haben sie gesagt, sie wollen wirklich das, wo jetzt Gott einfach Heilung und Wiederherstellung geschenkt hat, das wollen sie einfach feiern. Und sie sind dann zusammengekommen und das war halt in dieser Kirche in Bertelsdorf. Sie sind da zusammengekommen und der Heilige Geist, also sie sind reingekommen und Gott war einfach da. Gott war so krass da, der Heilige Geist war so spürbar da, dass sie wirklich erlebten, ja, wie Gott im Lobpreis so stark da war, dass der Heilige Geist kam und mit seinem reinigenden Feuer Dinge wirklich rausgebrannt hat. Wirklich rausgebrannt hat, die der Liebe entgegengestanden haben. Und sie weinten dann, sie demütigten sich dann auch vor Gott Und sie waren wirklich bestürzt darüber, was sie einander angetan hatten. Und dann war es wirklich so, dass sie das so krass erfuhren, wie ihre Herzen ganz tief wirklich zueinander wiederhergestellt wurden. Dass ganz tief wirklich Einheit wiederhergestellt worden ist. Und es war dann so krass, dass sie gar nicht mehr aufhören wollten, wirklich anzubeten. Sie wollten gar nicht mehr aufhören. Und der Graf von Zinzendorf hat dann gesagt, komm, wir machen jetzt, holen mal das ganze Essen. Und sie haben da praktisch ihr erstes Liebesmahl, haben sie es dann immer genannt, einfach gemeinsam wirklich das gefeiert, was Gott an Heilung und Wiederherstellung gebracht hat. Und das war so stark und das war wirklich nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder, die waren so krass berührt. Die Kinder sind dann aufgestanden, sind dann da auch an diesen Berg gegangen, diesen Hutberg, und waren dann da, sie haben in Fürbitte, der Heilige Geist hat sie wirklich so gepackt, sie waren in Fürbitte, sie haben für Sachsen geweint, sie haben aber auch für unerreichte Menschen einfach geweint und waren einfach so berührt. Und andere Erwachsene, die das gesehen haben, waren so berührt einfach von dem, was Gott einfach an den Kindern getan hat. Und das fand ich so stark. Auch die Kinder hat Gott so krass berührt. Und wisst ihr, was daraus entstanden ist? Daraus ist entstanden, dass ich ein paar Tage später, und es war wirklich so stark, eine ganz starke Missionsbewegung, und es war so krass, dass 24 Leute haben, also 12, ich glaube, es waren 12 Männer, 12 Frauen, 24 Männer und 24 Frauen, so rum. Sie haben sich entschieden, haben gesagt, jeden Tag werde ich eine Stunde beten, und sie haben dann praktisch wie so Schichten gehabt, ne? Der eine betet um 0 Uhr, der andere um 1 Uhr nachts, der andere 2 Uhr, wer mag 3 Uhr nehmen, nicht Spaß. Ne? Die haben dann so verschieden das aufgeteilt, ne? Die praktisch 24 Stunden am Tag, und das 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ne? 24/7, und das für 365 Tage im Jahr und das für 100 Jahre. Und da ist einfach sowas Krasses, sowas wirklich für die ganze Welt, also wo wirklich die Weltgeschichte umgeschrieben worden ist, radikal umgeschrieben worden ist und Menschen scharenweise auch zum Glauben gekommen sind. Und sie haben das aber nicht nur allein deswegen gemacht, ja, damit wir jetzt nur ganz, ganz viele Menschen einfach bekehren, sondern sie haben das gemacht, weil sie gesagt haben, wir machen das, weil wir wissen, dass Jesus würdig ist. Wir machen das, weil Jesus würdig ist. Und ich wünsche es uns einfach heute Abend, dass wir wirklich wissen, Jesus ist würdig. Jesus ist würdig, dass wir mit ihm, ja, mit ihm gehen, dass wir, weil er alles gegeben hat, er hat alles gegeben, er hat nichts zurückgehalten, nichts. Er hat alles für dich gegeben. Und wenn wir das wissen, er hat alles gegeben, das finde ich so stark, dass wir nichts mehr zurückhalten. Er ist würdig. Und das finde ich einfach so stark. Ich finde es wirklich so stark. Und ich bitte dich einfach, Heiliger Geist, dass du Dinge wirklich lebendig machst. Dass es nicht einfach an uns so duff abprallt, sondern ich bete, Herr, dass diese Dinge, dass es wirklich uns total flecht, dass es uns total berührt, dass es uns wirklich nicht kalt lässt. Ich bete, dass ich wünsche es mir wirklich, Herr, aber ich weiß, du respektierst auch den Willen von jedem, aber ich bete, dass hier keiner wirklich leer hier nach Hause geht, sondern dass jeder Einzelne wirklich eine brennende Fackel ist für dich, dass wirklich jeder Einzelne wirklich brennend ist, brennend für dich und neu erkennt einfach, was du für eine Liebe hast, neu erkennt, was du wirklich tun möchtest, Jesus. Du möchtest Geschichte schreiben. Und ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du da bist. Ich mag dich einfach einladen. Einfach nach, wenn du merkst, ja, dafür bin ich gemacht. Ich bin gemacht für diese Liebesbeziehung. Ich bin gemacht, ja, einfach für diese Gemeinschaft mit Gott. Ich bin gemacht für diese Freundschaft. Und wenn du merkst, Mann, vielleicht ist da nur noch so ein Klimm da. Vielleicht ist da gar kein Feuer mehr da. Und du wünschst dir einfach neue Berührung mit Jesus. Neue Berührung. Und dann kannst du einfach nach vorne kommen. Oder wenn du merkst, Mann, ich habe so viel Schrott wirklich erzählt über andere. Ich habe so viel wirklich Menschen einfach verletzt. Ich habe vielleicht sogar Dinge, die mir so kostbar waren, die mir so wertvoll waren. Die habe ich so mit Füßen getreten durch meinen eigenen Egoismus. Du kannst wirklich nach vorne kommen und ja, wirklich einfach Veränderung erfahren. Wirklich Veränderung erfahren. Raus aus Religiosität, raus aus Egoismus, raus aus Stolz und dich einfach neu berühren lassen von Jesus. Ich mag dich einladen, einfach zu kommen und dich vor ihm zu beugen, alles niederzulegen, alles eigene, weil er allein ist würdig, Jesus.